Wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Neuen Testament und schlagen dazu Johannesevangelium Kapitel 1 auf und nehmen da heraus den Vers 14. Wo die Bibel Gottes Wort in Johannes 1, Vers 14 sagt: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Soweit Gottes Wort. Das, was uns hier dieses Textwort erschließt, ist das fleischgewordene Wort über diese Begrifflichkeit viel zu sagen wäre. Für unsere menschlichen Begriffe außerordentlich schwer. Wie kann das Wort Fleisch werden? Gott hat es in seinem Sohne gezeigt und geoffenbart. Aber das, was uns an diesem Vers auffällt, ist darin ein kleines Wörtlein. Und zwar eine Herrlichkeit, das Wort eine. Das heißt, Gott hat viele Seiten seiner Herrlichkeit. Und das, was wir betrachten möchten, ist lediglich aus der Vielfalt seiner geoffenbarten Herrlichkeiten eine. Und aus dieser einen Herrlichkeit, die der Fleischwerdung, wollen wir wiederum nur einen Punkt herausnehmen, weil das sonst zu viel würde in einer Stunde. Und deshalb wollen wir da diese eine Herrlichkeit unseres Herrn betrachten, dieses Eingeborenen, wie es hier heißt, vom Vater. Fleischgewordenes Wort voller Gnade. Nun, das Wort Eingeborener beinhaltet seinen Titel. Und zwar hin zum Sohne Gottes. Und besagt alles das, was ihm gehört, was sein ist. Was allein ihm, dem Sohne Gottes, eigen ist. Interessant ist, dass allein nur Johannes, der Evangelist, im Neuen Testament den Ausdruck Eingeborener bringt. Die anderen Evangelien dann nicht mehr. Demgegenüber steht im Neuen Testament das Wort Erstgeborener. Und das ist sein Titel in der Beziehung zum Sohn des Menschen. Hinter diesem Sohn des Menschen steht der Name Jesus. Das ist sein irdischer Name. Und dieser Name Jesus zeigt uns, was er, Christus, der Herr, mit uns in Gnaden teilen will. Seine Gottessohnschaft kann er nicht mit uns teilen. Aber er kann das teilen, was er uns in Jesus geworden ist, dem fleischgewordenen Wort. Wir betrachten darum vier Punkte, die uns das Neue Testament in der Beziehung des Erstgeborenen zeigt. Allerdings kann ich nur ganz kurz dazu übergehen. Erstens, der Erstgeborene nach dem Fleische durch Maria. Wir lesen das in Matthäus 1, 25 und Lukas 2, 7. Das zweite, der Erstgeborene aller Schöpfung nach Kolosser 1,15 und drittens der Erstgeborene unter vielen Brüdern, wie wir heute in der ersten Stunde gehört haben, Römer 8, Vers 29 und viertens der Erstgeborene aus den Toten nach Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 und Kolosser 1, 18. Interessant ist, dass in diesen vier erstgeborenen Beschreibungen des Neuen Testaments wir eine bestimmte Frucht erkennen. Es war ja gesagt, der Erstgeborene hat und unterhält seine Beziehungen hin zu Jesus, dem irdischen Namen. Und in diesen vier hier genannten erstgeborenen Seiten unseres Herrn Jesus finden wir gleichsam die mit uns verbundene Ausdrucksweise der vier Kronen, über die wir uns heute unterhalten wollen. Die vier Kronen, die uns im Neuen Testament genannt sind. Diese Person des Sohnes Gottes, Eingeborener, und zugleich auch das Offenbarungsbild Jesu als Heiland und Erstgeborener, sind damit im Worte Gottes unlösliche Bestandteile der Heiligen Schrift geworden. Wir wenden uns nun diesen vier Kronen zu, die wir hier besehen möchten. Unter einer Krone, da wird ja so manches verstanden in dieser Welt. Und es gibt viele Beziehungen zur Krone. So manches nennt sich auch mit der Krone verbunden, obgleich keine Kronenverbindung da sind, ob es Apotheken sind oder Gasthäuser. Vieles nennt sich mit der Krone verbunden. Aber von Krone ist da nichts zu sehen, es sei denn, dass die dort einen in der Krone haben. Aber das nur nebenbei. Wir verstehen unter Krone eigentlich das Höchste. Und deshalb trägt ein solcher König diese Krone auch nicht unterm Arm, wenn er residiert in seiner höchsten Vollmacht, sondern dann hat er sie auf dem Haupte. Sie ist also das Höchste vom ganzen Kerl König, so könnten wir sagen. Ob der König klein oder groß ist, ist egal. Er setzt dieses Ding auf seinem Kopf und wird da um ein Stück größer. Das heißt, so verstehen wir unter Königskrone die höchste Herrschermacht hier in der Gesellschaft von Menschen in einem Königsstaat. Die erste Krone, die wir finden, das ist die Krone, die unvergängliche oder der Unvergänglichkeit von 1. Korinther 9, 25. Ich darf vielleicht da noch etwas einschieben des Verständnisses wegen. Die erste Betitulierung des Herrn nach Erstgeborenen war nach dem Fleische durch Maria, war gesagt. Dieser Fleischesoffenbarung durch die Geburt der Maria, ihr steht nun die Krone gegenüber. Und zwar wissen wir, dass Fleisch sehr vergänglich ist. Wir brauchen nicht sehr viel dazu zu sagen. Die Heilige Schrift erklärt es, ein Wind fährt darüber und der Mensch ist nicht mehr. Das ist Fleisch, das ist Materie. Ein Wind fährt darüber die Blume ist abgefallen und ist nicht mehr. Du magst einen Garten haben und magst dort gemäht oder nicht gemäht haben. Eines steht fest. Wenn du heute hinausgehst und du suchst die Blumen des vorigen oder vorletzten Jahres, du findest sie nicht mehr. Das ist Materie. Sie ist vergänglich. Wir sind vergänglich. Und dieser Vergänglichkeit, dem Erstgeborenen im Fleische, wird uns hier die Krone der Unvergänglichkeit nach 1. Korinther 9, 25 gegenübergestellt. Ich kann nur sagen, das ist Herrlichkeit Gottes. Dem Zweiten, dem Erstgeborenen aller Schöpfung. Und wir wissen, was mit der Schöpfung geschehen ist. In Römer 8 wird uns da eingangs der 20er Verse einiges mitgeteilt. Und da heißt es, dass die ganze Schöpfung seufzt. Die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen. Wir kennen diese Verse. Und da müssten wir fragen, warum? Und da sagt uns die Bibel, wegen der Sünde. Wegen der Sünde ist alles Seufzen in dieser Erde. Und dafür gibt Gott in der Darstellung seiner Kronen für uns, in 2. Timotheus 4, Vers 8, die Krone der Gerechtigkeit. Er, unser Gott, rechtfertigt uns aus dem Zustand unserer Sünden mittels des Glaubens. Das Dritte war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und wir sehen Jesus, der sich so erniedrigt hat, dass er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Wir kennen dieses Wort. Und wenn wir diese seine Erniedrigung betrachten, dass er, der lebendige Gott, durch die Fleischwerdung sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen, dann können wir nur ausrufen, welch eine Herrlichkeit Gottes an den Menschen. Das war die Aussage der Engel bei der Geburt Jesu. Und deshalb haben wir in der dritten Krone Krone der Herrlichkeit in 1. Petrus 5, Vers 4 zu sehen. Und dann haben wir die letzte Anrede Jesu als Erstgeborener, und da heißt es, aus den Toten, und das erkennen wir alle sofort, diesen Tod, den Jesus erlebt hat, uns wurde er mittels des Glaubens zum Leben, darum Krone des Lebens hier in Jakobus 1, Vers 12. So, und jetzt wollen wir auf diese vier erwähnten Kronen übergehen. Wir nehmen sie in einer etwas anderen Reihenfolge. Das kommt nicht darauf an, wie wir sie besehen. Es kommt darauf an, dass wir sie besehen. Und wir haben in Jakobus 1,12 eine Erwähnung der Krone des Lebens. Eine Parallelstelle finden wir noch einmal in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Da wird auch von der Krone des Lebens geredet, die Gott denen gibt, die dort die vorbenannte Bedingung erfüllen, ein Sinnschreiben. Es gibt vieles Leben, schöpferisch durch unseren Gott hervorgerufen. Die Tiere haben Leben, die Pflanzen haben Leben. Wer das absprechen möchte, irrt. Aber auch der Mensch hat ein Leben. Und wir danken unserem Gott, dass wir die Möglichkeit in Christo Jesu haben, durch seine Fleischwerdung, mittels von Glauben und Buße in seine Gemeinschaft einzutreten, das Höchste an Leben überhaupt zu erhalten, Krone des Lebens. War hier gesagt, wie es geschrieben steht, Es ist das ewige Leben. Das ist die Krone allen Lebens. Ewiges Leben. Und dieser, der Geber dieses Lebens, der Lebensgeber, ist Jesus. Er redet in seinem Wort selbst über sich und sagt, dass er Leben in Überfluss habe. Und dass er uns von diesem Überfluss geben will. Und ich darf zur Klarstellung der Dinge hier ganz deutlich sagen, dass nicht der dieses ewige Leben hat, der ausgerüstet ist mit menschlichen Dingen, mit materiellen Dingen, vom Taufschein bis zum Kirchenregister. Nein, sondern wer von Neuem geboren ist, der empfängt ewiges Leben. Hast du dieses ewige Leben? Wenn nicht, bist du noch bis zum Augenblick jetzt verloren, bestimmt für die ewige Verdammnis. Aber die Liebe Gottes ist, in der Fleischwerdung Christi Jesu zu erkennen, dass er sich also herabließ zu uns, in dem Zustand, wie er seine Geschöpfe geschaffen hatte, nachdem seine Geschöpfe versagt und in Sünden gefallen waren. Um uns dieses Leben, dieses ewige Leben zu geben, musste er sein Leben hinlegen, geben und den Tod schmecken. Die Heilige Schrift sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Deshalb ist Jesus gekommen, auf dass sie Leben haben. Johannes 10, Vers 10. Und solches Leben erhalten wir nur durch den Glauben an seinen Namen. Nach Johannes 20, Vers 35, 31. Das Seelenleben bedingt empfangenes, schöpferisches Leben. Wer nicht das Zeugnis Jesu Christi annimmt, bleibt im Tode. Auch dann, wenn jemand jetzt noch leiblich lebt. Denn die Materie vergeht. Wir haben's vernommen. Wer aber das Zeugnis Christi Jesu annimmt, verbreitet Lebensgeruch. Das ist auch eine Sache, dass wir Lebensgeruch verbreiten und nicht Todesgeruch. Und wandelt vom Seelenleben zum ewigen Leben nach 2. Korinther 2, Vers 16. Und diese Lebenskrönung, das höchste aller Lebensgabe seitens Gottes, erweist sich im Bilde der Krone des Lebens, weil sie ihn lieb haben. Hier ist Jesus gemeint, der dieses Leben uns gegeben hat durch seinen Tod. Die zweite Krone finden wir in 2. Timotheus 4, Vers 8 als Krone der Gerechtigkeit. Diese Krone kann nur derjenige überhaupt besitzen, welcher die des Lebens, also die erst die des Lebens empfangen hat. Diese erste Krone. Wer die erste Krone nicht hat, kann auch die zweite nie besitzen oder nie in diesen Besitz kommen. Das Höchste, was wir hier haben, die Krone der Gerechtigkeit, drückt sich in unserer heutigen Zeit, in der Zeit der Gnade, an den Erlösten und Erretteten, in welche Herzen Christus seine Freude und den Frieden Gottes hineingelegt hat. Aus in der Gerechtigkeit der Rechtfertigung aus Glauben. Gott, der Herr, sieht uns. Wenn wir eine solche Vergebung im Blute des Lammes angenommen haben, in Christo, und zwar so gerechtfertigt, als ob wir nie gesündigt hätten. Das ist die Art Gottes, wie er das tut, wie er das macht, wie er das behandelt. Als ob wir nie gesündigt hätten, so gewaltig ist die Vergebung in unserem Herrn Jesus Christus. Und diese göttliche Gerechtigkeit wird uns in Gottes Wort, aber auch in dem darin dargestellten weißen Kleid gezeigt, wie wir das in Offenbarung 19, Vers 8 unter anderem finden. Die Gerechtigkeitskrönung, das Höchste der Gerechtigkeit, erweist sich im Bilde der Krone der Gerechtigkeit, welche jene dann erhalten haben. Welche? Und wenn wir das in 2. Timotheus lesen, dann finden wir Kapitel 4, Vers 8. In der ersten Hälfte dieser Erwähnung und in der zweiten Hälfte, die seine Erscheinung lieb haben. Vielleicht ist uns das noch nie aufgefallen. Diese Krone der Gerechtigkeit ist also hier erwähnt in 2. Timotheus 4, 8, wobei dann die letzte Hälfte sich mit der Erscheinung Jesu Christi lieb zu haben verbunden ist. Wir haben eine Parallelstelle noch in Titus Kapitel 2, Vers 13, die etwas Ähnliches oder Gleiches sagt. Damit kommen wir zur dritten Krone. Wir finden, diese dritte Krone finden wir in 1. Korinther 9, 25 als eine Krone der Unvergänglichkeit. Und auch diese Krone der Unvergänglichkeit kann allein nur ein solcher besitzen, der die Kronen 1 und 2 erhalten hat. Wir sehen, dass Christus, der Herr, die Seinen mitkrönt. Mit Kronen des Lebens, mit Kronen der Gerechtigkeit und hier nun mit Kronen der Unvergänglichkeit. Das Höchste aber im Preisgewinn ist die Krone der Unvergänglichkeit. Wir wissen genau, alles das, was Materie, was Irdisches anbelangt, alles das, was das Sichtbare beinhaltet, ist vergänglich. Und deshalb halten wir uns an dem fest, der da Jesus heißt, weil er gesagt hat, dass er bleibt in alle Ewigkeit. Damit haben wir ein Fundament, einen festen Anker, mit dem wir verbunden sind. Und wir wissen, dass Christus der Herr, wenn er unser Heiland geworden ist, uns so festhält, dass wir keine Probleme haben, aus seinen Händen zu gleiten. Das Höchste in diesem Preisgewinn ist die Krone der Unvergänglichkeit oder die Krönung unvergänglichen Ruhmes. Unvergänglicher Ruhm. Suchst du Ruhm? Dann allein in Christo, wenn du ihm die Ehre gibst, im ganzen Lebensverhalten, im ganzen Wandel, wie der Herr Jesus das will. Und nur jene werden die Empfänger sein, die mit dem Evangelium gleich Paulus gekämpft haben, wie es in Philipper 4, Vers 3 aufgezeigt ist. Diese Krone werden mit Sicherheit nicht alle himmlischen Berufenen besitzen, sondern nur, die den Glaubenskampf nicht gescheut haben, anderen nachzugehen, den Ruhm des Werkes der Erlösung zu kämpfen, dafür einzustehen, die den Glaubenskampf nicht gescheut haben, aber dafür den Sieg unseres Herrn lieben verstanden. Und wir kommen zur vierten Krone. Wir finden sie in 1. Petrus 5, Vers 4 als die Krone der Herrlichkeit. Und diese Krone wird allein nur der besitzen, wer mindestens die Kronen 1 und 2 erhalten hat. In dieser Bibelstelle von 1. Petrus 5, Vers 3, da wird von den Vorbildern der Herde gesprochen. Und nur in diesem Zusammenhang können wir es auch auslegen oder betrachten. Im Verse 4 dann den Erzhirten zu benennen. Zweifellos bezieht sich diese hier erwähnte Krone, die Krone der Herrlichkeit, auf den Hirtendienst, der in Gottes Augen Herrlichkeit widerstrahlt. Aber nicht solche sind Hirten, die da herrschen wollen, sondern jene, die für Weide der Schäflein Sorge tragen. Genauso wie der Herr Jesus dem Petrus in Johannes 21, Vers 16 bis 17, den Auftrag erteilte, wo geschrieben steht, weide meine Lämmlein. Nicht wahr? Das wird uns schon ein wenig vor die Seele gestellt, was der Herr Jesus will. Nun kann vielleicht eine Schwester sagen, ja, ich kann ja nie Hirte sein, ich bin ja eine Sie. Und Hirtinnen, da steht nichts in der Bibel geschrieben. Du redest recht, aber du darfst den Hirtendienst tun. Tu ihn mal. Kümmere dich mal um die Seelen derer, die dem Herrn Jesus gehören, damit sein Name verherrlicht wird. Denn hier geht's um die Krone der Herrlichkeit. Und weil es bei den Schäflein Jesu um seine Gemeinde geht, hat Gott diese Krone der Herrlichkeit für die Vorbilder und für solche gegeben, die Hirtendienste verrichten. Diese Krone erhalten also alle, die im Hirtendienst für Schäflein Jesu, die Schäflein Jesu ganz lieb haben. Nicht allein die Schafe Jesu, sondern die Schäflein, die Schwachen, die hat der Herr Jesus in ganz besonderer Weise dem Herzen des Petrus so nahe gebracht. Aber wunderbar ist es, wie der Herr Jesus dieses fleischgewordene Wort uns teilhaben lässt an seinem Reichtum bis in alle Ewigkeit durch diese vier Kronen. Die hat der Herr für die Kinder Gottes, die er aus dieser Welt heraus erlöst und errettet hat, gegeben. Nun, vier bedeutet ja auch Welt in der Symbolik. Wir wissen das. Und dann finden wir dennoch, sagen wir, noch eine Krone im Neuen Testament beschrieben. Aber diese Krone konnte der Herr Jesus, konnte Gott uns nicht geben. Die ist zwar da, aber er kann sie uns nicht geben. Es ist die Krone, mit der allein nur würdig geachtet ist, an welchem der Vater im Himmel Wohlgefallen gefunden hat. Und da gab es nur einen Menschen, der Mensch Jesus Christus. Es ist die fünfte Krone, die Dornenkrone, für die zu tragen wir nicht würdig waren, wegen unserer Liebe zur Sünde, die der Heiland aber stellvertretend für dich und für mich getragen hat. Nur durch diese Krone der Dornen, des Leidens und des Todes vermögen wir die vorgenannten vier Kronen zu empfangen oder wenigstens einen Teil davon. Wir könnten zu einem Satz kommen, der da lautet, ohne Kreuz keine Krone. Aus Liebe zu uns, den Verlorenen, hat der Herr den Reichtum der Herrlichkeit des Himmels verlassen und sich so sehr gedemütigt und noch mehr erniedrigt. Die Heilige Schrift sagt, sogar noch unter alle Engel. Es gibt sehr große Engel, es gibt mittlere Engel und es gibt auch ganz kleine Engel, von der Macht her gesehen. Aber unter alle Engel erniedrigte er sich, bis er die Dornenkrone auf seinem Haupte hatte. Hierdurch hat er uns, die Niedrigen, die Abgeglittenen von ihm, die Verworfenen, die Verfluchten, hoch erhöht, dass wir in der Ewigkeit die vorgenannten vier Kronen tragen dürfen und tragen werden. Und deshalb ist es auch gar kein Wunder. Jawohl, es nimmt uns nicht Wunder, wenn wir hier in Gottes Wort hineinschauen und die Ältesten vor dem Throne des Lammes stehen sehen, ihre Kronen niederwerfend. Offenbarung 4, Vers 10. Und dann sagen, du bist würdig. Das wird ein ungeheuerlicher Augenblick sein, wenn wir vor dem Throne Gottes unsere eigene Krönung sehen und erkennen werden. Geschwister, was tust du dazu? Denn das ist ja Lohnesteil, was hiermit verbunden ist. Die Krone des Lebens, das hat der Herr uns gegeben durch Gnade. Aber das, was wir dann in den anderen Kronen sehen, das sind auch Dinge, die in unsere Hand gelegt ist, zu tun. Weil Jesus der Herr sich unter alle Engel erniedrigt hat, wegen der Leiden und des Todes, sollte es uns schwer fallen, uns unter unsere eigene Schuld und Sünde zu stellen, oder wären wir dazu schon zu hochmütig? Aber wir finden dann auch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt unseren Herrn Jesus in Hebräer 2, Vers 9. Und so möchten wir ihn in Erinnerung halten. Unser Herr, der alles für uns getan, der alles für uns gegeben hat, damit wir die Niedrigen, die Gott kennen, dem Herzen unseres Gottes und Vaters nahegebracht worden sind durch seine Gnade. Amen.